Ja, schönen guten Morgen und sorry fürs sehr späte Kommen. Als erstes einmal, gibt es besondere Herausforderungen im Moment? Ich habe heute Morgen noch in einer Version 09, also wird noch einmal Korrektur gelesen und getächt, aber die Aufgabe EPR 7 veröffentlicht, auch mit den zugehörigen Materialien, also verschiedene Texte. Schauen Sie rein, aber machen Sie erstmal EPR 06 fertig, das ist natürlich wichtiger. Gut. Okay. Das, was wir heute machen dann in der Veranstaltung, ist essentiell wichtig für die EPR 07. Also Sie haben wieder die Riesenchance, große Vorteile zu haben, verglichen mit Ihren Kollegen, die heute nicht kommen. Bitte denken Sie auch daran, am Montag Ihr Smartphone oder Ihr Laptop mitzubringen, um an der Veranstaltungsevaluation teilnehmen zu können. Das ist Montag das Erste, was wir machen. Okay. So, unser heutiges Lernziel, ja, ich will ein paar Grundbegriffe nochmal mit Ihnen reflektieren, das insbesondere den Begriff Daten, was ist ein Datum, ein digitales Datum, den Begriff Information noch viel wichtiger, schließlich ist Informatik von Information abgeleitet und auch Wissen, so ein ganz bisschen. Das heißt, diese Art der Modellbildung wollen wir betrachten, wir wollen kurz auch betrachten, welche Notationen gibt es bezüglich der Syntax und dann zum Abschluss Elemente der Shannon'scher Informationstheorie. Das kommt später im Studium für Sie nochmal, das ist alles klar. Das sind hier so erste wichtige Einblicke. Was ist der Unterschied zwischen Daten und Informationen und der Unterschied zum Wissen? So und so werden wir es betrachten. Wir werden Daten, Informationen begriffen. Wir werden die Einheiten haben. Ich meine, zu jedem Gewicht gehört eine Einheit, zu einer Masse gehört eine Einheit. Also gehört zu Daten und Informationen gibt es auch Einheiten. Wir werden dann Informationen betrachten. Das wird den Haupt oder wird einen Hauptteil ausmachen, die Grundzüge der Shannon'schen Informationstheorie, Syntax, Notation und Wissen kommen dann zum Schluss. Gut. Wir können, also im formalen Sinn, das heute noch nicht definieren, ist aber manchmal auch nicht so unbedingt richtig und passend. Wir wollen die Begriffe Daten und Information präzisieren. Also Sie sollen genauer wissen, um was Sie da reden. Und wenn Sie von Datenverarbeitung sprechen, sollten Sie wissen, was gemeint ist. Wenn Sie von Informationsverarbeitung wissen, sollten Sie wissen, was gemeint ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Zusammenhänge kennenlernen. Und die Zusammenhänge zwischen Daten und Informationen sind relativ einfach. Also Data, Englisch, ist ursprünglich der Plural von Datum. Und das ist eigentlich das Gegebene. Also das Feste, das Fixe. Ja, das sind unsere Nullen und Einsen im Speicher. Ja, das ist fix. Und das sind maschinenlesbare, bearbeitbare, digitale Repräsentationen von Informationen. Also Daten repräsentieren Informationen. Wie werden denn jetzt aus Daten Informationen? Einfach dadurch, dass wir eine Interpretationsvorschrift Alpha definieren. Ja? Also ein Datum, beispielsweise 01011000, kann mithilfe einer in einer Interpretationsvorschrift zu X1 werden. Die Information, die Interpretationsvorschrift dazu ist Alpha 1. Es kann aber auch zu der Dezimalzahl 88 werden. Ja, das ist Ihnen ja inzwischen längst bekannt, ohne dass Sie einen Typ angeben. Für ein bestimmtes Datum ist es quasi wertlos. Natürlich können Sie anfangen zu raten, es könnte dies oder jenes sein, aber Sie wissen es nicht genau. Und genau das steckt hier hinter, das ist der Unterschied zwischen Daten und Informationen. Information ist also, wenn Sie so wollen, höherwertig. Informationen einfach sind eine Folge von Zeichen dann, deren Elemente einer bestimmten Menge entnommen sind, dem Zeichenvorrat oder falls es geordnet ist, nennen wir den Zeichenvorrat auch Alphabet. In der Regel ist das geordnet, also alle Ziffern sind geordnet. Wir wissen, die 1 ist kleiner als die 2 und so weiter und so weiter. Wir wissen auch, dass A steht typischerweise vor dem B. Das wäre dann ein Alphabet, wenn es geordnet ist. Und ansonsten gibt es noch so etwas wie Syntax, Semantik und Pragmatik. Das kennen wir schon aus der Sprache, zum Beispiel Programmiersprachen, die wir ja auch mit Zeichen notieren. Die haben eine Syntax und das ist eben das Regelwerk zur Wort- oder Satzbildung. Syntax wird in beiden Fällen eingesetzt. Ja? Also die Theoretiker, wenn sie sagen, dann bilden die in der Regel Worte einer Sprache und sie fragen sich, entsprechen die dieser Syntax, während wir aus Worten dann ganze Sätze bilden. Und das beschreibt auch jeweils eine Syntax. Also die Frage ist immer, was ist der Zeichenvorrat? Ist der Zeichenvorrat ein einzelnes Zeichen, ein Buchstabe? Oder ist der Zeichenvorrat vielleicht die Menge aller Worte? Das ist das Entscheidende. Also das nervt mich da entsetzlich. Ich weiß nur nicht, das muss ich... So, okay, also hier sind dann Beispiele angegeben. Anton ist ein Wort über dem Alphabet der lateinischen Großbuchstaben oder 42 ist ein Wort über dem Alphabet der Ziffern 0 bis 9 in Dezimalschreibweise mit den bestimmten Einschränkungen. Also vorne schreiben wir typischerweise keine 0. Ja, okay, das ist ja alles doch ganz einfach. Haben wir denn so etwas in der Hardware auch? Das ist nur ein ganz kurzer Hinweis. Ja, wir haben sogar noch eine Erweiterung, denn wir haben hier die Informationen stehen. Hier stehen bei uns Daten oder Nachrichten. Wir werden gleich sehen, das ist genau dasselbe. Nur die Nachrichtentechniker bezeichnen das als Nachricht und wir Informatiker bezeichnen das als Daten. Und aber in der Hardware gibt es noch Signale davor. Das sind einfach zum Beispiel elektrische Zustände, Wertzustände, ist es hoch oder ist es niedrig, das Signal, oder es sind Impulsfolgen oder irgendetwas. Wie immer die entsprechende Nachricht oder wie immer das entsprechende Datum kodiert ist in der Hardware. Es kann auch sein, in einer CD Loch drin oder nicht Loch drin und so weiter und so weiter. Okay. Das Verhältnis ist zwischen Signal und Nachricht oder Signal und Datum genau dasselbe wie zwischen Datum und Information. Man braucht eine Interpretationsvorschrift, um das entsprechend lesen zu können. Und genau das ist hier nochmal aufgeschrieben. Ein Signal wird mit der Interpretationsvorschrift NÜ zur Nachricht oder zum Datum. Ein Datum wird mit der Interpretationsvorschrift Alpha zur Information. Vielleicht, wenn man es einfach definieren will, wird die Information mit der Interpretationsvorschrift Beta zu Wissen. Klären wir gleich nochmal. Und eine einfache, aber sehr sinnvolle Interpretation ist einfach das Folgende: Nutzbare, anwendbare Signale, ja, sind Daten oder Informationen. Zum Beispiel in der Elektrotechnik, um eine Null zu repräsentieren, muss es kleiner als einen bestimmten Voltzahl sein, um eine 1 zu repräsentieren, größer als eine. Und diese Grenze ist in der Regel nicht gleich, sondern dazwischen ist ein verbotener Zustand. Also, wenn es interpretierbar ist, wenn es nutzbar, anwendbar ist, so werden aus Signale Daten oder Nachrichten. Okay? Genauso kann man es fortsetzen. Nutzbar oder anwendbare Daten oder Nachrichten sind Informationen. Sind für uns Informationen. Nutzbare oder anwendbare Informationen sind Wissen, aber das ist keine so ganz einfache Repräsentation. Wir müssen also insbesondere die Interpretationsvorschrift kennen. Und diesen Übergang, insbesondere von Daten zu Informationen, wie bezeichnen wir den? Dieses Anwenden der Interpretationsvorschrift, da sagen wir einfach, wir kodieren. Ja? So ist die Sprachweise. Also, von Daten wird über eine Kodierung gelangt man zur Information. Man kann es aber auch genauso gut andersrum sagen, von die Information kodiere ich und erhalte dann die Daten. Also das ist nicht einheitlich, wo jetzt das D und wo das die Dekodierung stattfindet und wo die Kodierung stattfindet. In beide Richtungen wird es benutzt. Wichtig für Sie ist aber, man kann auch ohne Kenntnis der Information rein Daten kodieren und dekodieren. Ja, also das ist möglich. Daten werden zu Daten, ohne dass ich die Information genau kenne. Ich kann auch Information kodieren oder dekodieren, indem ich es in eine andere Information umwandle. Und diese Kodierung hat immer ein bestimmtes Ziel. Entweder ist das Ziel die Speicherung, das Ziel kann aber auch die Übertragung, das Ziel kann die Berechnung, Komprimierung, Verschlüsselung, Veranschaulichung sein. An dieser Abbildung haben wir natürlich gewisse Anforderungen. Sie muss berechenbar sein, eindeutig sein und in der Regel auch umkehrbar. Wenn sie nicht umkehrbar wäre, wäre das blöd. Ich meine, Sie machen aus einer Information ein Datum und können nicht wieder zur Information zurückkommen. Das wäre natürlich nicht so schön. Ich gebe Ihnen jetzt mal als Beispiele ein paar Daten. Sehen Sie, was das ist? Bis morgen oder see you tomorrow. Das sind Zeichenfolgen. Zunächst erstmal nur Daten, aber was ist es? Zwei Nachrichten, die eine bis morgen in Deutsch, die andere see you tomorrow. Zwei Nachrichten, unterschiedliche Nachrichten, aber dieselbe Information. Nämlich eine Grußfloskel. Okay. TA2, C2 ist was? Ein Bioinformatiker, eine Bioinformatikerin hier? Ja, und? Na? Noch im ersten Semester, oder wissen Sie es schon? Das ist die Desoxyribonukleinsäure. Also unsere, aus der besteht unsere DNA. Gut. Ja, das ist eine Fachsprache. Okay? Die kodieren oft, verstecken ihre Informationen in bestimmten Notationen, also in bestimmten Daten. Und sind sie so blöd, wie wir alle sind, dass wir das nicht kennen? Ja, diese Interpretationsvorschrift? Haben wir eben davon nicht so viel. Ah, Seelöwe gesichtet. Das ist eine andere, ja, andere Möglichkeit. Ist zum Beispiel eine maskierte Geheimnachricht, zum Beispiel ein Stichwort, was immer das dann auslösen soll. Aber ich schicke ihm das Datum Seelöwe gesichtet und er weiß, was er dann tun soll. Was weiß ich, vielleicht weglaufen. Könnte ja sein. Das wäre eine Geheimnachricht. Auch das sind Codierungen. Und LIRPA, das müssen Sie jetzt aber wissen. Das ist natürlich nichts anderes als April umgekehrt. Ist eine sehr einfache Verschlüsselung. Ja, Sie schreiben einfach alles von hinten. Gut, alles das sind Codierungen. Gar nichts Schlimmes, wir kennen das ja inzwischen. Also, zusammenfassend, wir unterscheiden Daten und Informationen und der Unterschied zwischen den beiden sind oder ist die Kenntnis und die Anwendung der Interpretationsvorschriften. Okay? Und das geht nochmal weiter, eben auch mit Nachrichten in der Hardware dann. Gut. Jetzt wollen wir aber auch Datenmenge oder Informationsmenge wollen wir messen. Wir wollen einfach sagen, wie viel Information gibt er mir denn? Er gibt mir Informationen ab, ich gebe Ihnen auch Informationen ab. Wie viel ist das denn? Okay? Das ist übrigens das Schöne an Informationen. Wenn Sie einen Kuchen teilen in zwei Teile, ja, da kriegt jeder die Hälfte. Wenn Sie Information oder Wissen teilen, haben Sie das Doppelte. Er hat die Information und ich habe es auch. Das ist eine interessante Sache, über die Sie gerne mal nachdenken können, warum das so ist. Okay. Wie messen wir das? Die Informationsmenge oder die Datenmenge? In Bit zunächst erstmal. Okay. Und ein Bit ist nichts anderes als die Auswahl zwischen zwei möglichen Zuständen oder Werten. Also 0 oder 1, ja oder nein, rechts oder links und so weiter und so weiter. Heute benutzen wir fast immer 0 oder 1, früher in der Hardware auch 0 oder L. Wenn Sie das mal irgendwo nochmal lesen sollten, dann steht die L für 1. Warum das war, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Woher kommt das? Ja, das ist schon während des Weltkrieg ist schon vorgeschlagen worden von John Turkey, aber er hat es erst seit 1946 veröffentlicht, diesen Begriff Bit als Wortkreuzung aus Binary Digit. Hat er gesagt, eine binäre Ziffer, also 0 oder 1, nenne ich Bit. Darf er ja so machen. In der Fachliteratur wurde es dann zum ersten Mal von Claude Shannon richtig bekannt gemacht in seiner berühmten Arbeit A Mathematical Theory of Communication. Da hat er die Einheit Bit, die ja eigentlich hier Binary Digit, so eine Mischung zwischen Daten und Information war, hat jetzt Claude Shannon für Information benutzt und hat gesagt, okay, das muss ich... Ich will wissen, wie viel Daten ich übertragen kann. Sein wirkliches Problem war folgendes. Er wollte wissen, über eine Telefonleitung, in Klammern verrauschte Telefonleitung, also es rauscht ja immer so ein bisschen, wie viel Informationen kann ich darüber übertragen? Okay? Wie viel Zeichen kriege ich übertragen über eine Telefonleitung? Das war dann in den 80er Jahren auch in Deutschland mal nochmal bedeutsam, als man mit Modems, die immer so piep, 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 so auf diese Art und Weise Daten übertrugen. Ja? Und da war es natürlich wichtig zu wissen, wie weit kann man denn da gehen. Okay, so ist das entstanden. Okay, wir wissen jetzt auch die Einheit, betrachten wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Die Einheit für Daten und Informationen ist jeweils Bit. Die können aber auch, das muss nicht immer eine einzelne Ziffer sein, sondern es können auch kleine Ziffernpakete sein, also zum Beispiel von 3-Bit. Wenn Sie die Interpretationsvorschrift haben, die hier steht, 000 heißt Richtung Norden, 11 heißt 1 heißt Richtung Nordwest, das heißt hier den Stern, den Richtungsstern abgebildet, ja? Ja, genau. Die Einheit auf Bit. Ich sage ja nicht, dass das ein Bit ist. Das habe ich nicht gesagt. Aber beide, das merken wir uns erstmal, wir kommen auf die genauen Zusammenhänge. Beides wird in Bit gemessen. Sowohl die Information im Zuge der Informationstheorie als auch die Datenmenge. Es ist ein bisschen verrückt, Sie haben recht. Also, und ja, natürlich, hier wird es ein klein bisschen absurd, darum ist auch dieses Beispiel da drin. Also 3 Bit, dieses Paket kann zu einer Information werden. Okay, wir sehen aber gleich den Zusammenhang. Gut. Und hier ganz einfach, so können wir es auch machen. Technische Realisierung, wissen Sie alle, wie das geht, müssen wir jetzt nicht weiter betrachten. Jetzt doch ein kleiner Unterschied, genau auf das, auf was Ihr Kommilitone aufmerksam gemacht hat. Ja, wir müssen unter Umständen unterscheiden, ist das jetzt ein Element in einer Binärzahl? Dann schreiben wir es streng genommen, oder viele Autoren schreiben es dann groß. Das ist das Bit 3 in dem und dem Vektor. Okay, dann schreiben wir es groß. Als Stelle in einem Stellenwertsystem schreiben wir es auch groß. Groß Bit, zum Beispiel die 7. Stelle in dem 32-stelligen Binärwort. Als Speicherzelle, ein Flip-Flop kann ein Bit speichern. Entweder ist es Flip oder ist es Flop. Also auch da schreiben wir es groß. Aber als Einheit für die Datenmenge schreiben wir es in der Regel klein, also meist Bit. Als Einheit für die Informationsgehalt, den betrachten wir gleich noch, auch klein, ein Bit. Und der Datentyp Bool könnte mit einem Bit abgelegt werden. Meistens wird er es nicht. In Python ist es wie? Ein Bool-Wert wird wie gespeichert? Ein Bool-Wert false ist zum Beispiel 0, aber auch, wenn Sie den Datentyp Liste haben, die leere Liste, genau. Alles das wird als 0 interpretiert. Braucht durchaus mehr Speicher als ein Bit. Da sehen wir, dass Python da ein bisschen großzügig mit umgeht. Aber macht nichts. Okay. Und dann gibt es Präfixe. Also Kilo, Mega, Giga, Terra, Peta, Exa, Zeta und Jota. Jota ist 10 hoch 24. Das ist so viel, das möchten Sie gar nicht mehr versuchen zu verstehen. Geht eh nicht. Aber so bis Terra oder Petabytes oder Petabits sind heute für Speichergrößen schon üblich. Okay. Jetzt noch ein Hinweis. Das sind die strengen Definitionen, die hier stehen. Ja? Aber wir haben folgendes Problem. Das hier sind Vielfache von 1000. Also 10 hoch 3, 10 hoch 6 sind 1000 mal 1000, 10 hoch 9 sind 1000 mal 1000 mal 1000 und so weiter. Also echt 1000, 1, 0, 0, 0. Es begibt sich aber jetzt so, dass 2 hoch 10, nämlich 1024, in der Binärtechnik natürlich wesentlich schöner ist, weil dann kann ich in Zweierpotenzen weiterrechnen. Okay? Und umgangssprachlich wird das oft gleichgesetzt. Ich sage Ihnen gleich ein Beispiel. Streng genommen, nach dieser ISO oder IEC 60 ist es aber nicht so. Da würden wir zu einem Kilobit, ja, also zu 1024 Bit würden wir Kibibit sagen. Zu einem Megabit würden wir Mebibit sagen. Das klingt ein bisschen blöd und darum kann sich das auch keiner merken und fast keiner benutzt es. Aber es gibt diese Definitionen, die sind auch streng und richtig, weil sie haben folgendes Problem. Okay, hier steht das nochmal drin. Okay, das Problem erkläre ich erst gleich. Sie haben nämlich bei Datenmengenangaben, müssen Sie diese Unterschiede berücksichtigen. Aber ich komme da gleich drauf zurück. Jetzt gibt es noch eine weitere Sache, die ist aber auch ganz einfach. Nämlich 3 Bit werden zu einem Byte zusammengefasst. Das ist ganz streng, 3 Bit gleich ein Byte. Okay? Und das sind typischerweise die adressierbaren Speichereinheiten in einem Rechensystem. Das können Sie ansprechen. Sie können jedes Byte im Speicher ansprechen. Also immer diese 8-Bit-Geschichte. Okay? Sie haben die gleichen Präfixe wie Bit, dann gibt es also Megabyte und so weiter und so weiter. Und das nur zur Wortherkunft, ganz ursprünglich. Es war entwickelt worden von Werner Buchholz 1956, waren das sogar nur 6-Bit. Aber dann ist das umgestaltet worden, noch im gleichen Jahr, zu 8-Bit, weil der Rechner, die Hardware sich geändert hatte. Und dann kamen ein paar Klugscheißer auf die Welt, aber die sind immer da. Die haben dann gesagt, okay, das ist nicht so einfach 6 oder 8-Bit, sondern das heißt Binary Term, Byte, oder weitere Erklärungen by 8 oder was weiß ich, aber das ist alles Quatsch. Sondern es war diese Wortprägung von dem Buchholz und er hat erst auf einem 6-Bit-Computer gearbeitet und hat das Maschinenwort dann ein Byte genannt und dann haben ihn die E-Techniker den Boden weggezogen und haben da 8-Bit realisiert und dann hat er gesagt, ja gut, dann nenne ich das auch ein Byte. Okay, so war es einfach. Ganz einfach. Aber es gibt, ich weiß nicht, habe ich den Beispiel gar nicht mehr drin, es gibt eine interessante Sache. Sie kaufen sich eine Platte, also eine Harddisk, und die hat eine Anzahl Terabyte, meinetwegen. So, und dann bauen Sie die in Ihren Rechner ein, sollten Sie als Informatiker natürlich alle mal gemacht haben, nur um zu sehen, was gibt es da für kleine Schwierigkeiten, aber egal. Sie bauen sie ein und scheinbar hat das Ding weniger Speicher, als auf der Verpackung stand. Ja. Und das liegt einfach an der Interpretation. Der Hersteller, der möchte natürlich immer möglichst große Zahlen verkaufen und nimmt deshalb die 1000 als Basis, die 1000, und sagt dann, das sind Terabyte oder Gigabyte oder was auch immer. Während das Betriebssystem gerne in Zweierpotenzen rechnet und dann nimmt es die 1024 als Basis. Also jeder, der das mal gemacht hat, der sich eine, was weiß ich, 3,4 Terabyte Platte gekauft hat und wundert sich, dann hat nur noch eine 3,0 Terabyte Platte dann eingebaut, sagt ihm das Betriebssystem. Das Betriebssystem hat da nichts geklaut, sondern ist nur diese unterschiedliche Rechnung. Das ist manchmal so, dass man das betrachten muss. Okay. Jetzt gibt es noch, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf Syntaxnotationen, aber die Informationen, die können wir in unterschiedlichen in unterschiedlichen Betrachtungsweisen ansehen. Nämlich natürlich, wir können uns fragen, jede Information, wie ist sie kodiert? Wir können fragen, nach welcher Syntax ist sie notiert? Wir können aber auch fragen, was ist die Bedeutung, das heißt die Semantik? Und wir können letztlich, das benutzen wir aber sehr wenig, die Pragmatik. Nur jede Programmiersprache hat auch einen Anwendungshintergrund und das ist die Pragmatik für uns. Gut. Damit hätten wir den ersten Überblick, die linke Seite schon mal hinter uns. Die rechte fehlt noch und die ist jetzt bedeutend auch für die EPR 7. Nicht, dass Sie jetzt unterstellen, dass alles das, was ich bisher gesagt habe, unbedeutend ist, aber hier kommt das entscheidend Wichtige. Wir wissen, dass es eine Kodierung gibt von Daten zu Informationen oder von Nachrichten zu Informationen. Das ist dasselbe. Die Frage ist jetzt in natürlichen Sprachen, zum Beispiel der Satz Informatik ist spannend, zu sagen, wie viel Information liefert mir denn jeder Buchstabe? Wie viel Information liefert mir der Buchstabe I? Wie viel Information liefert mir der Buchstabe E? Und was ich, wenn ich mir das überlege, was ich da als erstes feststelle, ist, dass die Häufigkeit einzelner Buchstaben nicht gleich ist. Zum Beispiel, das E kommt wesentlich häufiger vor als ein X oder ein Y. Muss man darüber nachdenken, wenn das so ist. Das ist ja so. Was heißt denn das? Bezüglich der Informationen, ja? Genau, genau das heißt es. Wenn ich ein X habe, als Buchstabe bekommen habe, egal an welcher Stelle, gibt es nur noch ganz wenige Worte, die ich daraus bilden kann. Also habe ich mehr Informationen oder wir werden es gleich auch sehen, meine Unsicherheit, welche Worte ich daraus bilden kann, ist geringer geworden. Wenn die Unsicherheit geringer wird, heißt das, ich habe mehr Informationen. Okay, genau das ist richtig. Und im Deutschen gibt es dann bestimmte Auftrittswahrscheinlichkeiten. Im Skript sind dazu auch Tabellen da, aber das ist nicht so entscheidend, weil in der Aufgabe EPR 7 werden Sie diese Auftragswahrscheinlichkeiten an bestimmten Basistexten selber ermitteln. Okay? Ja, gerne. Also den Begriff Informationsqualität kenne ich nicht. Ja, es liefert mehr Informationen. Ganz einfach, weil es seltener auftritt. Wenn etwas häufig auftritt, wir werden das gleich mal, wir betrachten genau diese Fälle ganz genau. Das heißt, will ich jetzt aber Informationen kodieren, ja, dann muss ich für das, was mehr Informationen hat, mehr Bits reservieren. Weil es ja mehr Information ist als für das E zum Beispiel. Das wollen wir uns jetzt mal genau anschauen, respektive das hat sich der Claude Shannon genau angeschaut und wir vollziehen das nur nach. Er fragte sich, das habe ich Ihnen eben schon gesagt, wie kann man verlustfrei, also ohne dass irgendwas verloren geht, eine Informationsübertragung über das Telefonnetz realisieren? Und wie kann ich die Daten geeignet kodieren? Was kann ich tun, damit ich mögliche Übertragungsfehler erkenne oder korrigieren kann? Alles das hat er gemacht. Und dazu schauen wir uns jetzt mal Folgendes an. Wir betrachten das Wort Abracadabra. Und auch da stellen wir fest, nicht alle Buchstaben kommen gleich häufig vor. Also das A kommt 5-mal vor, B kommt 2-mal vor und so weiter. Wir haben im Ganzen 11 Buchstaben. Da können wir eine Häufigkeitsverteilung, eine absolute Häufigkeit einfach abzählen. Okay? Das gilt in allen Sprachen, es ist nur nicht in allen Sprachen gleich. Wir kriegen dann irgendwie raus, bei unserem Test, also wenn Abracadabra für alle deutschen Worte repräsentativ wäre, würde das E überhaupt nicht vorkommen, aber das A mit der Häufigkeit 5. Da können wir das relative Häufigkeit machen, einfach indem wir die Summe, also indem wir die absolute Häufigkeit durch die Summe aller Buchstaben teilen, also 5 Elftel ist ungefähr 0,45 und so weiter und so weiter. Das können wir einfach feststellen. Jetzt haben wir einen wichtigen Übergang zu machen, nämlich den Übergang zwischen Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit. Es ist nämlich tatsächlich etwas anderes. Die Häufigkeit können wir abzählen, aber in der Statistik oder Wahrscheinlichkeitstheorie ist das immer nur eine Schätzung für die Wahrscheinlichkeit. Okay? Und daraus entstehen dann bestimmte Spielregeln, die ich jetzt gar nicht genau mit Ihnen durchgehen will, aber wir setzen typischerweise die Häufigkeit als Schätzer für die Wahrscheinlichkeit. Ich will jetzt nicht Statistik mit Ihnen machen, aber das müssen Sie im Hinterkopf behalten. Wir können uns natürlich jetzt im Sinne der eben geführten Diskussion, können wir uns natürlich fragen, wie groß ist denn jetzt die Information, die ich erhalte, wenn ich den Buchstaben A empfange. Okay? Und da sagt Shannon, das ist der negative duale oder dyadische Logarithmus der Wahrscheinlichkeit. Wir haben aber einfach die Häufigkeit gleich der Wahrscheinlichkeit gesetzt, ist auch ein guter Schätzer, zumindest für große n, und darum machen wir das. Und wie hat der Shannon das jetzt herausgefunden? Er hat es überhaupt nicht herausgefunden, er hat es so definiert. Er hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, ja, und wir schauen uns das genau an, wie er darauf gekommen ist, und zwar anhand folgender Kurve. Die Auftrittswahrscheinlichkeit, wenn die gleich 1 ist, das heißt, die ist sicher. Die ist immer, es kommen nur A's oder es kommen nur B's. Welche Information gewinne ich dann als Empfänger? Keine, weil ich weiß, nächstes Zeichen wird auch wieder A oder B sein. Null Information, nichts Neues. Okay? Wenn etwas ganz, ganz selten ist, also nur alle 100.000 Mal oder 1 Million Mal auftritt, welche Information gewinne ich dann? Ganz, ganz, ganz viel. Weil es ja nur so selten auftritt. Okay? Und genau diese Kurve, und das ist der negative, dyadische oder zur Basis 2 Logarithmus der Wahrscheinlichkeit, der gibt mir genau den Informationsgehalt an. Und es ist ein bisschen like magic, aber das ist nur so definiert. Hat aber mit dieser Definition ein paar schöne Eigenschaften. Nämlich, ich kann jetzt für jedes Zeichen die Informationsmenge berechnen. Nämlich, indem ich die Auftrittswahrscheinlichkeit hergebe und da den negativen Logarithmus, dualen Logarithmus von bilde und das als Wert hernehme. Wir werden gleich sehen, dass das sehr, sehr sinnvoll ist. Und genau dahinter hat Shannon dann noch die Einheit geschrieben, Bit. Denn die Wahrscheinlichkeit hat welche Einheit? Keine Einheit, genauso wie die Häufigkeit hat keine Einheit, sondern ist einfach eine Zahl. Die Wahrscheinlichkeit ist aber immer zwischen 0 und 1. Ein Logarithmus von einer Zahl zwischen 0 und 1 ist immer negativ. Wir wollen aber gerne für Informationen eine positive Zahl haben und dann, like magic, machen wir da ein Minus vor und dann wird aus der negativen Zahl eine positive Zahl. Ja, das ist alles ein bisschen schwer zu verstehen, aber so ist es nun einmal. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen und dazu regt dann eben auch die Aufgabe EPR 7 an. Shannon definierte noch eine Sache mehr, nämlich die Entropie einer Nachrichtenquelle. Nicht die Entropie eines Zeichens, das ist Quatsch. Die Entropie einer Nachrichtenquelle. Und die Entropie einer Nachrichtenquelle ist so definiert. Nämlich ist die Wahrscheinlichkeit multipliziert mit der Informationsmenge dieses Zeichens und die alle aufsummiert über das gesamte Alphabet Omega, also über alle Zeichen. Okay? Und das wieder negativ, das ist nach vorne gerutscht. Was ist das? Die Entropie? Also diese Formel muss man dann wirklich interpretieren, ist ein Maß für die Unsicherheit des Empfängers. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite eine Quelle und wollen diese Quelle, eine Nachrichtenquelle. Okay? Und Sie wollen sie kennzeichnen. Und diese Kennzeichnung passiert dadurch, dass Sie sagen, wie unsicher ist denn der Empfänger, welche Nachricht er bekommt? Bekommt er eine, und zwar im Mittel. Und genau das wird durch diese Formel ausgedrückt. Und wir wollen jetzt einfach diese Formel mal anwenden für eine gewisse Codierung. Okay. Wir haben ein Alphabet A. Wir haben wieder unser Wort Abracadabra. Und wir haben die absoluten Häufigkeiten. So eine Tabelle haben wir schon gemacht. Wir haben dann auch die relativen Häufigkeiten. Die stehen hier. Und wir können jetzt für jedes Zeichen diesen Terminus hier natürlich ausrechnen. Nicht da oben, dieses, sondern hier dieses Minus P von A mal Informationsmenge, die mir A liefert. Also multipliziert die Auftrittswahrscheinlichkeit mit der Informationsmenge, die mir dieses Zeichen liefert. Das ist genau das. Und dann habe ich hier 5 mal 0,454, das ist, Entschuldigung, ich muss nochmal neu ansetzen. P von A ist die 0,54. Die 0,54, der Logarithmus, Duales davon, habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber das mit 0,54 multipliziert ergibt 0,517. Das können Sie gerne oder sollen Sie vielleicht auch nachrechnen. Und bei dem anderen gibt es dann hier diese Werte. Und das ist das Interessante. Ich addiere all diese Werte auf und bekomme dann die Entropie der Quelle. Und diese Entropie ist 2,04. Und was sagt uns das? Rein von der Theorie her brauche ich mindestens 2,04 Bit, um ein Wort aus diesem Alphabet mit den entsprechenden Häufigkeiten zu kodieren. Das heißt, es geht nicht mit 2 Bit, sondern ich brauche 2,04. In der Praxis, weil Sie das Bit ja nicht durchschneiden können, werden es immer 3 sein, aber vielleicht gibt es eben auch, also wenn Sie einen Blockcode wählen, müssen Sie 3 nehmen, aber mit 3 Bit können Sie wie viele Buchstaben kodieren? 2 hoch 3, also 8. Also haben Sie stark übers Ziel hinausgeschossen. Sie brauchten ja nur 5. Sie müssten ja nur 5 Buchstaben kodieren. Haben Sie ja viel zu viel reserviert. Und das wird jetzt unser nächster Schritt sein, nämlich der Shannon-Code. Wenn wir an der Stelle sparen wollen, dann können wir da was machen. Aber ich hoffe, das ist klar. Das heißt, wir haben hier die Entropie der Quelle ausgerechnet. Und die Entropie der Quelle sagt uns, mit wie viel Bit muss ich ein Wort aus dieser Quelle kodieren, damit ich es fehlerfrei wieder rekonstruieren kann.
Gut, aber dafür braucht man ja nicht diesen E-Wert unbedingt. Dafür reicht ja schon zu wissen, wie viele Buchstaben im Alphabet sind und dass das irgendwann mal auftaucht, oder?
Nee, wenn Sie sagen, wie viele Buchstaben im Alphabet, Sie könnten überlegen, 5 Buchstaben im Alphabet, wie viel Bit brauche ich, um es zu kodieren? In einem Blockcode. Ja? Ja, ja, im Blockcode brauchen Sie 3, weil Sie Bits nicht teilen können. Genau. Aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, wo Sie Bits teilen können. Und darauf kommen wir jetzt gleich dann zu sprechen. Okay? Genau, aber gedulden Sie sich 5 Minuten, dann sehen Sie es ein, warum Sie es brauchen. Der Shannon wollte ein Maß für die Unsicherheit des Empfängers. Und die Unsicherheit des Empfängers ist 2,04 und sagt, er braucht 2,04 Bit, um jedes Zeichen kodieren zu können. Okay. Es ist ein bisschen Magic, das ist schon so. Und jetzt gehen wir nochmal an die Interpretation. Die Entropie dieser Nachrichtenquelle, die Entropie, eine Quelle hat eine Entropie, nicht eine einzelne Nachricht, ist 2,04. Das heißt, ist die mittlere Information, die wir pro Zeichen bekommen, die mittlere, die Information im Durchschnitt. Wir wissen, die ist verschieden, die ist bei A anders, relativ wenig, bei dieser Statistik Information als beim B. Okay. Bei dieser Häufigkeitsverteilung der Zeichen einer Quelle brauchen wir mindestens 2,04 Bit. Das heißt, wie wir eben schon festgestellt haben, 2 Bit reichen nicht. 2,04 Bit gehen nicht, ja, wäre aber eine Optimalkodierung oder nahe. Oder auch wenn ich die sehr nah dran bin, wäre das eine Optimalkodierung. Wäre optimal. Das heißt mit anderen Worten, es gibt keine Kodierung dieser Informationsquelle, die mit 2 Bit auskäme. Man braucht leider etwas mehr. Und wie kann ich trotzdem einen entsprechenden Code erzeugen? Das ist unser nächstes Thema. Aber noch kurz dazwischen. Die Diskussion dieser Formel, die ist kompliziert. Ihr Kommilitone hat es gesagt. Und dann ist es immer ein guter Trick, sich zu überlegen, was passiert denn bei bestimmten Minimalwerten. Das heißt, was passiert, wenn ich eine Nachricht schicke, für deren Auftreten die Wahrscheinlichkeit 1 gilt, das heißt, es ist sicher. Hatten wir vorhin auch schon, wenn ich eine sichere Nachricht schicke, ist das null Information. Okay? Wenn eine bestimmte Nachricht von dieser Nachrichtenquelle überhaupt nicht ausgesendet wird, ergibt sich für diese Nachricht auch ein Betrag von 0. Und sie trägt nicht zur Reduzierung der Unsicherheit auf der Seite des Empfängers bei. Was ist aber das Maximum, was ich durch ein Bit übertragen kann oder durch ein Zeichen in diesem Fall? Das Maximum ist dann, wenn ich den größten Nutzen daraus ziehe. Und schauen wir uns das an für eine Nachrichtenquelle mit dem Zeichen A und B. Ob das jetzt Zeichen A und B oder 0 und 1 ist, ist egal. Und dann ist es so, wenn A und B alle gleich häufig auftreten, ja, dann habe ich die maximale Entropie. Also wenn diese ungleichmäßige Verteilung von Häufigkeiten in Worten und Sprachen, wenn die aufgehoben ist, sondern alles gleich wahrscheinlich ist. Okay, das können wir natürlich in einer natürlichen Sprache nicht erreichen, aber genau das sagt uns diese Formel. Das heißt, wenn wir über PJ, also wenn die Auftrittswahrscheinlichkeit, ich habe zwei Zeichen von A 0,1 ist und ich habe nur zwei Zeichen, dann muss die Auftrittswahrscheinlichkeit von B 0,9 sein. Und so weiter, so kann ich durchgehen, kann das betrachten und kann jetzt jeweils diese Formel auswerten und komme dann auch zu dieser Kurve und da sehe ich sofort, wo ist das Maximum? Das Maximum ist bei 0,5. Das heißt, A und B treten gleich häufig an. So, alles graue Theorie. Die Frage ist, wie kann ich so etwas anwenden? Das ist genau das, was wir eben festgestellt haben. Wir haben wieder diese Quelle, die hat eine Häufigkeit von 2,04, das ist saublöd. Wir brauchen 3 Bit für einen Blockcode. Sie können verschiedene Blockcodes dafür machen, aber mit 2 Bit kommen Sie nicht aus. Können Sie natürlich auch sagen, okay, Sie haben 5 Fälle. 5 Fälle können Sie mit 2 Bit nicht unterscheiden, also geht es nicht. Aber Sie können Folgendes machen und jetzt müssen Sie kurze Zeit aufpassen. Ich gehe her und schreibe mir die Häufigkeit der Zeichen geordnet auf. Also größte Häufigkeit ist für das A, dann kommt das B, gleich häufig mit R und dann kommen die beiden weiteren Zeichen. Und jetzt mache ich aus dieser Zeile, entwickle ich einen Codebaum, wie wir sagen. Und da fassen wir zunächst erstmal zusammen die Ereignisse mit der geringsten Wahrscheinlichkeit oder Häufigkeit. Die geringste Häufigkeit haben D und K. Und wenn ich das zu einem Knoten zusammenfasse, heißt das, okay, ich habe entweder D oder K. Ist aber ein ganz einfacher Schritt. Ich fasse das zusammen und addiere die Wahrscheinlichkeiten. Entweder ist es ein D oder ein K. Dass D oder K auftritt, ist genau doppelt so wahrscheinlich. Ich fasse das in der Sprache, in der Form zusammen. Jetzt der nächste Schritt. Das habe ich da gemacht. Ich mache dasselbe wieder. Ich suche die zwei kleinsten heraus, die kleinsten Wahrscheinlichkeiten. Jetzt habe ich hier ein Problem. Ich habe nämlich 3-mal die gleiche Wahrscheinlichkeit, kann also nicht einfach 2 heraussuchen, aber ich entscheide mich für die ersten beiden. Ich hätte mich genauso gut für die letzten beiden entscheiden können. Ich muss mich aber entscheiden, weil ich einen binären Baum aufbauen will. Das heißt, ein Baum, der immer 2 Möglichkeiten hat zum Weitergehen. Und habe mich jetzt entschieden, okay, ich addiere die Wahrscheinlichkeiten von B und R, schreibe die eben so hin und addiere die hier oben an der Stelle. Den ganz rechten Teil lasse ich so, wie er ist. Was kommt als nächster Schritt? Können Sie was spekulieren? Ich fasse wieder die beiden kleinsten Wahrscheinlichkeiten zusammen. Aus dem oberen Grafik wird durch Zusammenfassen von dem und dem Summenbildung, hier diese 0,546, und ich sehe, Sie sehen, wie jetzt langsam ein sogenannter Kotbaum entsteht. Ja? Nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass B oder R oder D oder K auftritt, ist 0,546. Das mache ich so lange, bis ich an oberster Stelle nur noch zwei Werte habe. Und theoretisch müssen diese beiden Werte auch 1,0 ergeben, die Summe. Ist das jetzt hier? Ist gar nicht so, ne? Naja, bis auf Rundungsfehler. Gut. Jetzt kommt der nächste Schritt. Das ist der Aufbau des Kotbaums. Das ist einfach das Zusammenfassen von zwei Ereignissen. Und jetzt gehen Sie den nächsten Schritt und ordnen Werte zu. Das heißt, wir ordnen in diesem Fall einfach eine 0, das ist willkürlich, der A zu, und eine 1 diesem Wert. Okay? Da machen wir 0 und da 1. Das hätten wir auch vertauschen können, wäre genau dasselbe, aber wir haben eine binäre Geschichte und ordnen einer Ausprägung die 0 zu, der anderen Ausprägung die 1. So, und jetzt gehen wir schlicht und einfach weiter. Das haben wir jetzt einmal gemacht und sagen, okay, für diesen Knoten nehme ich von oben die 1 und füge eine 0 an. Und für den Knoten nehme ich auch von oben die 1 und füge eine 1 an. Okay. Und jetzt mache ich dasselbe nochmal und nehme hier die 1, 0 und füge für den linken Knoten eine 0 an, für den rechten Knoten eine 1, da eine 0 und da eine 1. Und jetzt habe ich die blauen Darstellungen sind meine Codewörter. Das heißt, wenn ich ein A schicken will, schicke ich eine 0. Wenn ich irgendwas anderes schicken will, B, R, D oder K, schicke ich eine 1. Da weiß ich nur, eins von diesen Vieren ist es. Wenn ich jetzt als nächstes wieder eine 0 schicke, weiß ich, es ist B oder R. Aber noch nicht endgültig. Ich habe noch ein Oder da drin. Und ich kann dann mit einem weiteren Bit hier entscheiden, ist es ein B oder ein R. Das heißt, ich kann jetzt einfach das, was ich hier gemacht habe, in der Tabelle ergänzen und kann den sogenannten Huffman-Code dazu schreiben. Das kleine Zeichen A hat den Wert 0, alle anderen beginnen mit 1, haben dann unterschiedliche Codierungen. Habe ich da etwas mit gewonnen? Wenn ich jetzt nur Worte dieser Art Abracadabra schicke, und dann kann ich eben hergehen und kann die gewichtete Codelänge ausrechnen. Ja? Und die gewichtete Codelänge ist schlicht und einfach die relative Häufigkeit multipliziert mit der Anzahl der Bits, also 0,18 oder hier die relative Häufigkeit, also der Informationsgehalt, die relative Häufigkeit multipliziert mit der Anzahl der Bits ergibt dann genau diese 0,542. Hier ist die relative Häufigkeit nur 0,09. Mit der Anzahl der Bits ist 0,273 und so weiter. Und ich rechne die gewichtete Codelänge aus und bin wesentlich näher an der... Ich bin wesentlich näher an den 2,04, aber ich kann die 2,04 ja nie unterschreiten. Das habe ich mir theoretisch überlegt, aber ich kann viel näher rankommen. Okay? Und diese 2,09 Bit im Durchschnitt stehen gegenüber den 3 Bit, die ich bei einem einfachen Verfahren erreichen würde. Und das ist genau die Huffman-Kodierung. Okay? Das ist es, genau das ist es. Und gut, genau das sollen Sie auch, und deshalb habe ich das so ganz ausführlich gemacht hier, in der EPR 7 implementieren. Das heißt, ein Codec und auch ein Decoder. Es entsteht immer wieder die Frage, ist dieser Code denn eindeutig? Ja, der ist eindeutig. Warum ist er eindeutig? Weil haben Sie in Ihrer Zeichenfolge eine Null, dann wissen Sie sofort, Mein Codewort ist komplett. Das heißt, ich kann sofort ein A interpretieren. Ich kann jetzt neu anfangen zu suchen, ob ein weiteres Zeichen ist. Es ist immer eindeutig. Gut. Diskutieren wir unsere Ergebnisse. Ja? Es ist immer optimal, die niedrigsten Wahrscheinlichkeiten zusammenzufassen. Das ist so. Ja. Gut. Das heißt, die Huffman-Kodierung nennen wir eine Entropie-Kodierung. Und habe ich das so gemacht, wie ich es hier gemacht habe, das Codewort entworfen, so habe ich einen sogenannten Optimalcode. Es gibt aber nicht nur einen, sondern es gibt mehrere Optimalcodes. Ja? Weil ich hatte ja Wahlmöglichkeiten und habe die willkürlich gewählt, nämlich ich könnte hier 1 zu 0 vertauschen, also die erste Ziffer vertauschen und so weiter und so weiter. Trotz alledem kommt es immer auf dasselbe heraus. Ja? Sie wollen ja eine ganze Nachricht schicken, das heißt, Sie schicken viele Bits. Ja. Oder es sind 3 Bits, genau das kommt raus. Haben Sie keinen gültigen Code geschickt? Wieso? Ja, na gut, Sie gehen ganz schematisch nach dem Schema vor, die beiden geringsten, mit der geringsten Wahrscheinlichkeit suchen Sie sich 2 aus, die fassen Sie zu einem zusammen und addieren die Wahrscheinlichkeit. Ja, also in dem Fall sind von 5 Buchstaben ausgegangen. Ja. Ja, dann hätten Sie aber immer die geringsten auswählen mit der geringsten Wahrscheinlichkeit und zusammenfassen. So lange, bis Sie oben nur noch 2 haben. Dann hätten Sie natürlich eine Stufe mehr. Sie hätten einmal mehr zusammengefasst. Ja, probieren Sie es mal. Gut, okay. Wir diskutieren die Ergebnisse, weil das ist jetzt für Sie dann eben auch ganz wichtig. Das Blöde daran ist, dass es eine rein statistische Betrachtung ist. Also nur statistisch. Und das ist gleichzeitig Ihre Beschränkung. Angenommen, Sie schicken die Kette, die Zeichenkette 1010101010010, dann wissen Sie als Mensch sofort, hatte ich eine 1, kommt als nächstes die 0. Ja, also ich kriege gar keine zusätzliche Information. Hier, die Informationsmenge, die man nach Shannon aber ausrechnet, ist dann maximal. Ja, weil es genau gleich verteilt ist. Und das ist genau auch eines der Problemchen, die wir aber jetzt nicht komplett auflösen können. Und darum gibt es neben der Shannonschen Entropie und der physikalischen Entropie eben noch eine algorithmische Entropie, die also untersucht, gibt es gewisse Regelmäßigkeiten in der Zeichenkette, die ich ausnutzen kann. Ich komme sofort. Das gibt es zum Beispiel bei natürlichen Sprachen, weil die Zusammenfassung von zwei Buchstaben, also zu einem Zweierpaket, ist nicht gleichwahrscheinlich. Ja? Also, ich nehme mal an, A, kommt jetzt drauf an, also A und B hintereinander hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Das sind alle Buchstaben am Anfang, die mit AB oder wo irgendwo AB auftritt, und hat eine andere Wahrscheinlichkeit als das Auftreten von L und S. Und das ist nicht einfach ermittelbar aus den Auftrittshäufigkeiten der Einzelbuchstaben, sondern ist eine neue Qualität. Und genau das müsste ich, wenn ich es optimal machen möchte, noch untersuchen. Okay, da war jetzt eine Frage.
Also gilt das für jeden Code, der mit der Hamming-Kodierung encodiert ist, dass man praktisch keine feste Blockgröße hat, sondern dass einfach die Zahlen so kommen können? Also nach Auto, wenn ich jetzt eine 0 schicke, dann weiß ich, dass ein A ist, und dann kommt da direkt danach das nächste Zeichen. Ist das der Vorteil von der?
Ja, genau. Auf die Art und Weise spare ich Bits ein. Ganz genau. Ich habe keine feste Blockgröße, sondern ein Zeichen ist ein Bit lang, die anderen Zeichen in unserem Beispiel sind jeweils 3 Bit lang. Aber dadurch, dass das ein Bit sehr häufig vorkommt, gewinne ich relativ viel.
Kommt es dann in der Realität vor, dass da Fehler auftreten können, wenn halt ein Bit
kaputt ist? Wenn Fehler auftauchen, das hat Shannon dann auch weiter untersucht mit fehlerkorrigierenden Codes. Also, wie kann ich erstens feststellen, dass ein Fehler drin ist, fehlererkennende Codes, und wie kann ich dann gegebenenfalls den Code sogar so konstruieren, dass ich korrigieren kann. Da könnte ich jetzt die Reste zu benutzen, ja, um das zum Beispiel durchzuführen. Das heißt, diese 3 Codeplätze, die ich noch frei habe. Ja. Aber da kommen wir in die Codierungstheorie, und das ist, wir haben so einen ganz kleinen Blinklicht daraus entnommen mal mit diesem Shannon. Der Grund ist der, dass ich Ihnen zeigen will, okay, es ist nicht, Sie können die Datenmengen, die Sie übertragen wollen, die können Sie einfach abzählen. Wie viel Information Sie dann bekommen, ist gegebenenfalls anders. Und noch eins, ja, zum Beispiel in so Algorithmen wie JPEG wird die Huffman-Kodierung benutzt. Also zur Kodierung von Bilddaten wird unter anderem die Huffman-Kodierung für die Lauflänge benutzt. Also wie oft ist ein bestimmter Grauwert hintereinander. Ja. Okay, das müssen Sie jetzt nicht im Detail merken. Puh. Jetzt haben wir aber wirklich was gemacht, aber das war extrem wichtig, weil Sie das unbedingt brauchen. Gibt es dazu noch Fragen? Genau das sollen Sie nämlich durchführen, nur nicht für einen Basistext, der besteht aus 5 Zeichen, sondern einen Basistext bestehend aus, ja, wie viel werden das sein, 1000 oder 2000 Zeichen. Also eine Kurzgeschichte von Goethe, und der Basistext ist das Schiller-Gedicht Die Glocke. Und da gehen wir einfach davon aus, dass da die Häufigkeiten so verteilt sind, wie in allen zukünftigen Nachrichten, die wir checken. Aber das werden Sie eben feststellen, wie das ist, abzählen, geeignete Datenstrukturen entwickeln, Klassen daraus entwickeln und so weiter und so weiter. Ja?
Die Interpretationsvorschrift oder den Code, den entwickelt man quasi nur
Ja, so können Sie es machen. Sie können natürlich auch immer noch wieder für jeden Text eine eigene Codetabelle übertragen. Nur dann müssen Sie die Codetabelle auch wieder übertragen und können sich dann fragen, hätte ich dadurch was gewonnen? Da wird jetzt die Informatik dann eben auch vielfältig oder die Codierungstheorie. Ja? Das ist dann nicht einfach. Aber bei Texten, die eine hohe Ähnlichkeit haben, und genau das sollen Sie einfach mal anschauen. Und deshalb habe ich auch bewusst gewählt, Gedichte und auch Kurzgeschichten, weil die sich nämlich in der Zeilenlänge unterscheiden und dann das Zeilenwechsel unterschiedlich häufig vorkommt und so weiter und so weiter. Und wie ist das eine und wann, was ist optimal und was kann man überhaupt damit erreichen? Ja, also wie viel Gewinn können Sie damit mit dieser Art erzielen? Okay, es ist nicht unerheblich, aber es ist auch nicht extrem viel. Okay, egal was Sie noch machen. Weil, und das ist das Schöne, weil der Shannon mit seiner rein mathematischen Betrachtung hat uns eine Untergrenze gesetzt. Und die ist absolut. Das ist nämlich die Entropie der Quelle. Sie können nur, indem Sie Fehler machen, die unterschreiten. Was wäre zum Beispiel so ein möglicher Fehler? Gehen wir noch mal kurz darauf hinaus. Also Sie haben hier diesen Code. Sie sagen, ich will aber mit 2-Bit. Ich will, ich will, ich will. Wie so ein kleines, nöhlendes Kind. Ja, dann müssen Sie Fehler in Kauf nehmen. Dann müssen Sie zum Beispiel sagen, das D und das K kann ich nicht unterscheiden. Ja, wenn Sie diesen Fehler in Kauf nehmen, ja, das klingt jetzt bei Zeichen ziemlich blöd, aber wenn Sie diesen Fehler in Kauf nehmen, dann können Sie mit weniger Bit kodieren. Und vielleicht immer den Text noch lesen. Ja, genau. Ja, gut, das hat aber einen anderen Grund. Sie wissen trotzdem, was gemeint ist. Ja, okay. Das ist übrigens, bei Zeichen ist das, sind wir durch WhatsApp daran gewöhnt. Aber zum Beispiel bei Bildern ist das einfach bei der Kompression state of the art. Das heißt, wir nehmen bewusst Fehler in Kauf, weil das menschliche visuelle System die sowieso nicht unterscheiden kann. Ja? Das heißt, es kommt nicht immer darauf an, nicht immer, alles exakt zu übertragen. Es kommt nur darauf an, dass auf der Empfängerseite die richtige Nachricht, wie bei Ihren WhatsApp-Nachrichten, ankommt. Problematisch ist das nur, wenn Sie so feinsinnige Unterschiede haben wie, wir treffen uns um 8 Uhr, oder um 9 Uhr. Ist die 8 und die 9 jetzt gerade vertauscht, dann geht es eben nicht. Und da wird es dann langsam zur Kunst, da einen Code für zu entwickeln, der sowas dann eben auch gegebenenfalls noch erkennt oder korrigiert sogar. Wir müssen noch ganz kurz zur Syntax kommen. Die Syntax hat Bedeutung auf der Ebene der Information, nicht auf der Ebene der Daten. Die Syntax bei den Daten ist, ich kann einen Datenstrom erzeugen. Also einen Vektor aus Nullen und Einsen. Ja? Was anderes gibt es nicht. Es gibt ja auch keine Bedeutung. Okay? Die Syntax beschreibt jetzt, wie ich aber aus diesem Datenstrom wie ich daraus Worte bilden kann und gegebenenfalls diese Worte dann wieder zusammenfassen zu Sätzen. Zu Aussagen. Grammatik ist also die Regel vom Satzbau oder von der Bildung von Worten. Und da haben wir bestimmte Beschreibungsformen. Es ist gar nicht so, dass man das schon seit Urzeiten wusste. Erst mit Bacchus und Nauer, das sind zwei europäische, zwei Schweizer Informatiker, die haben bei der Entwicklung der Programmiersprache Algol mal gesagt, okay, wir müssen doch formal korrekt aufschreiben können, was gültig ist, was ein gültiges Algol-Programm ist. Von der Syntax her, ja, von diesen Regeln her. Und sie haben dann dafür die sogenannte Backus-Naur-Form erfunden. Und das war erst Ende der 50er Jahre. Die wurden dann erweitert von Nikolaus Wirth für die Definition der Programmiersprache Pascal 1977. Und heute sind sie genormt und diese Norm habe ich Ihnen eben auch abgedruckt, aber die wollen wir gar nicht, die wollen wir nur in vereinfachter Form benutzen. Und die vereinfachte Form ist die Form, die für die Python-Syntax genutzt wird. Okay? Das heißt, da gibt es nicht jede Variante. Und eine formale Grammatik ist also eine Metasprache, mit der man andere Sprachen beschreiben kann. Im Falle von Python mit der EBNF, die dort benutzt wird, kann ich die Python-Syntax beschreiben. Und eine Syntaxbeschreibung oder Grammatikbeschreibung besteht immer aus diesen vier Sachen, wobei das Startsymbol eigentlich nur bedeutsam ist für die Theoretiker. Es sagt aber, jetzt fängt der Text an. Ja? Wir unterstellen immer, dass das erste Zeichen, das wir in einem Fall lesen, das ist, was wir interpretieren müssen. Dann gibt es sogenannte Terminalsymbole oder Terminals, Nicht-Terminalsymbole oder Non-Terminals und Ableitungsregeln. Diese drei Sachen, ganz, ganz wenig, was Sie unterscheiden müssen. Was sind Terminalsymbole? Sind solche Symbole, die nicht weiter ersetzt werden können. Das sind zum Beispiel einzelne ASCII-Zeichen in der Python-Programmiersprache. A oder B als Kleinbuchstabe oder als Großbuchstabe, je nachdem. Aber eben auch Schlüsselworte wie for oder while, okay, oder if. Auch das sind abgeschlossene Symbole, die als Einheit gewertet werden. Okay? Als ein Terminalsymbol. Das könnte man auch Atom nennen. Das können wir in dieser Syntax nicht weiter zerlegen. Da können wir keinen Ersatz für finden. Und deshalb schreiben wir es in Anführungszeichen, in der Syntax. Dann gibt es die Ableitungsregeln. Die Ableitungsregeln sind nichts anderes als Ersetzungsregeln für alle Non-Terminale, für alle Zeichenketten, die sich ersetzen lassen. Okay? In einer Ableitungsregel, und das ist eine Ersetzungsregel, wird das Zeichen gleich benutzt oder die Zeichenfolge Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich zur Definition benutzt, was durch was ersetzt wird. Das Zeichen vertikaler Strich dient zur Kennzeichnung von Alternativen. Also, Ziffer außer 0 ist das Terminalsymbol 1 oder 2 oder, da habe ich immer die Hochkomma vergessen, sehen Sie, hinter der 2 fehlt das Hochkomma, sorry. Oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 bis 9. Das Zeichen, das Komma dient zur Kennzeichnung von Sequenzen. Beispiel für eine Sequenz wäre, eine Ziffer ist eine 0 oder eine Ziffer außer 0. Eine zweistellige Ziffer ist jetzt eine Ziffer ohne 0 oder außer 0 und eine Ziffer. Was erreiche ich damit durch diese Definition? Dass bei einer normalen Dezimalzahl nicht als erstes vorne eine 0 stehen darf, so wie es üblich ist. Das habe ich durch diese komplizierte Art und Weise ausgedrückt. Aber der große Vorteil ist, es ist eindeutig. Ja? Wenn ich so ausdrücke, eine Ziffer ist also eine 0 oder eine Ziffer außer 0. Eine zweistellige Zahl ist eine Ziffer außer 0, gefolgt von einer Ziffer. Das ist genau die zweistellige Zahl. Okay? Das genau kann ich damit machen. Und das dritte sind die Nicht-Terminal-Symbole. Das sind also Sachen, die ich ersetzen kann mit meinen Ersetzungsregeln. Und ich wende immer alle möglichen Ersetzungsregeln an. Und die sind eben gekennzeichnet durch dieses Gleichheitszeichen in diesem Fall. Und so komme ich dann ja, zu Ableitungsregeln. Und in BNF wird mit diesem Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich das beschrieben, also eine Ziffernfolge ist eine Ziffer oder eine Ziffer gefolgt von einer Ziffernfolge. Das sind so ganz typische Konstrukte, also eine Ziffernfolge ist entweder eine Ziffer oder eine Ziffer und eine Ziffernfolge. Und Sie sehen dann gleich, dass Sie Ziffernfolge wieder ersetzen können. Das heißt, 55555 ist genauso eine Ziffernfolge wie 0. Gemeinsam ist das alles unter dem Begriff, denn einmal habe ich eine Ziffer, das wäre die 0, und eine Ziffernfolge 555 wäre das eben fünfmal hintereinander. Genau das sagt diese Sache. Und jetzt gab es noch eine Kleinigkeit, das sollten Sie sich nur merken. Der Nikolaus Wirth hatte festgestellt, nicht nur er hat festgestellt, viele Leute haben festgestellt, dass es sehr, sehr schwierig war, in BNF, also Backus-Nauer Form, bestimmte Konstrukte auszudrücken. Und zwar war das insbesondere das Konstrukt optionale Elemente, die ausgelassen werden dürfen, darzustellen. Ja, das kommt aber relativ häufig vor und deshalb haben sie es erweitert. Und das Erweiterte sieht jetzt so aus, dass man jetzt eben sagen kann, okay, das Komma ist das Konkatenierungssymbol, das heißt, diese Zeichen müssen hintereinander stehen. Das Gleichheitszeichen ist das Defining Symbol, das heißt, so definiert man einen Ausdruck. Dann haben wir die Vertical Line, das ist das Oder, das ist das eine oder das andere. Der Startkommando ist das mit der Klammer auf und Stern. Startoption ist eckige Klammer, Endoption und so weiter und so weiter. Das Wiederholsymbol ist die geschweifte Klammer. Und dann kann ich immer noch weitere Sachen dranhängen. So ist die Norm. Das ist, ich kann hier einen Stern dranhängen, dann heißt es beliebig oft, kann man das wiederholen. Das müssen wir sich im Beispiel mal anschauen. Wichtiger ist, dass man für Python eine einfachere Notation benutzt. Und warum ist das für sich wichtig? Weil das allein Maßgebende ist, wie die Sprache interpretiert wird. Und das allein Maßgebende, wie ob der Interpreter einen Syntaxfehler meldet oder nicht. Und Sie können und sollten das mal anschauen, wie das in der Python-Definition festgelegt ist. Es gibt noch Alternativen dazu, die heute häufiger genutzt werden. Das ist die ASN1-Notation, aber die brauchen wir nicht. Das sind die Sachen, die bei Python benutzt werden. Nämlich, wir haben das Defining Symbol, okay, das ist dieses Doppelpunkt, Doppelpunkt gleich. Wir haben das Alternative, entweder das eine nehmen oder das andere. Wir haben den Stern, der heißt eine oder mehrere Wiederholungen. Wir haben das Plus, die heißt, der Stern heißt null Wiederholungen oder beliebig häufige Wiederholungen. Wir haben das Plus, das ist die eine Wiederholung oder also mindestens eine oder mehr Wiederholungen. Wir haben eine Zusammenfassung in eckigen Klammern, wo wir dann sagen können, okay, das kann mehrfach hintereinander gefasst werden. Wir haben aber auch ein Grouping mit runden Klammern, okay, und wir haben eine informale Beschriftung. Das ist alles, was man braucht, um so eine Sprache syntaktisch zu definieren. Gut, damit haben wir die Syntaxebene betrachtet und jetzt geht es natürlich in die Bedeutungsebene, weil das wissen Sie auch ganz genau. Ein Programm kann bedauerlicherweise syntaktisch in Ordnung sein, es macht aber nicht das oder es bedeutet nicht das, was Sie eigentlich damit ausdrücken wollten. Und okay, das ist dann die sogenannte Semantik, die in dieser Nachricht drinstecken könnte. Ja, ich muss jetzt aufhören und höre auch auf an dieser Stelle. Zusammenfassung: Informationen ermöglichen die Verringerung von Ungewissheit. Darum geht es. Wenn ich Ihnen Informationen gebe, reduziere ich hoffentlich Ihre Unsicherheit, Ihre Ungewissheit. Okay? Information ist übertragbar in Form von Daten bzw. Nachrichten. Hierzu werden dann auf physikalischer Ebene häufig Signale benutzt. Information ist ein Ereignis, das den Zustand des Empfängers oder Systems verändert und seine Unsicherheit reduziert. Information führt zu einem Gewinn an Wissen und das können wir jetzt leider nicht mehr machen und werden es auch Montag nicht schaffen. Das sollen Sie sich einfach mal hier nochmal anschauen. Die Unterschied zwischen Wissen, Glauben und Meinen sollten Sie zumindest elementar begriffen haben. Und wir können natürlich auch in der Informatik nicht nur Daten verarbeiten oder Informationen verarbeiten, sondern heute auch mit Methoden der KI oder künstlichen Intelligenz Wissen verarbeiten. Okay, ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Ich habe mal wieder überzogen, wünsche Ihnen aber ein schönes Wochenende. Und scheuen Sie sich nicht, Fragen an die Tutoren zu stellen, das ist doch wichtig für EPR 7. EPR 7 ist jetzt explizit mal eine Aufgabe, wo Sie viel Freiheiten haben. Das heißt, wir haben nicht jeden Furz und jedes Feuerzeug festgelegt, sondern Sie entscheiden, wie Sie es haben wollen. Ja, müssen es aber dokumentieren. Gut, okay, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und noch eine schöne Abgabe von EPR 6. Danke.